Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Via Radio können wir ohne weiteres auch nach Belgien reisen und problemlos wieder zurück. Archie Bechlenberg wurde in Aachen geboren, wohnt seit 40 Jahren im belgischen Gemmenich. Das ist ein Ortsteil der wallonischen Gemeinde Plombières, ganz in der Nähe des Dreiländerecks Niederlande, Deutschland, Belgien. Diese belgisch-deutsche Grenzregion hat eine bewegte Geschichte. Große Teile wurden 1815 beim Wiener Kongress dem Königreich Preußen zuerkannt, kamen nach dem Ersten Weltkrieg zu Belgien, wurden zu Beginn des Zweiten Weltkriegs von den Deutschen annektiert und nach 1945 wieder in Belgien zurückgegeben. 80.000 deutschsprachige Belgier leben in der Region als anerkannte Sprachminderheit in direkter Nachbarschaft zu den wallonischen Gemeinden. Und es ist genau dieser Sprachen- und Kulturmix, der den besonderen Reiz des Landstrichs rund um die Städte Eupen und Malmedy ausmacht. Streifzüge durchs östliche Belgien hat Archie Bechlenberg sein reich bebildertes Buch genannt, das er dieser historisch, kulturell und geografisch interessant Region und seinen Menschen widmet. Kein Reiseführer im herkömmlichen Sinne, sondern ein Buch über Begegnungen und Besonderheiten. Alfred Schmitz, mein Kollege, hat Archie getroffen und mit ihm einen Streifzug durch das bei uns wenig bekannte französischsprachige Ostbelgien unternommen.
Es ist früher Vormittag, als wir mit dem Auto von Eupen aufbrechen. Es geht bergauf durch dichtes Waldgebiet Richtung Hohes Venn. Nach rund 25 Minuten steuern wir einen riesigen, aber noch sehr leeren Besucherparkplatz an.
Also, wir sind hier auf der Höhe Boutrange. Boutrange ist mit 694 Metern der höchste Punkt Belgiens. Und weil die Belgier meinten, eine 7 vor der 0 hört sich irgendwie besser an, haben sie dann noch so ein kleines Treppchen hier oben auf die Höhe draufgestellt, um dann genau auf 700 Meter zu kommen.
Der schmalen Steintreppe, die steil empor zum künstlich aufgeschütteten 700-Meter-Punkt führt, sieht man die 100 Jahre deutlich an, die sie auf dem Buckel hat. Neben der Treppe ein aus grauem Feldstein erbauter trutziger Aussichts- und Signalturm. Zu seinen Füßen ein Ausflugslokal.
Hier ist im Winter zum Beispiel viel los. Wenn also richtig Schnee liegt, dann kommen die Leute hier zum Langlauffahren hin. Und du kannst von hier aus sehr schöne Wandertouren unternehmen. Und hier unten gibt es wunderbaren Blaubeerkuchen. Das sind also echte Blaubeeren, nicht so die gezüchteten, sondern das sind so ganz kleine, die hier aus den Wäldern stammen. Und der Boden dieses Kuchens, das ist ein Pizzateig. Und dann muss da natürlich eine ordentliche Schlagsahne drauf. Aber das ist dann wirklich eine Spezialität der Gegend, die ihresgleichen sucht.
Wir lassen den Blaubeerkuchen heute allerdings links liegen, überqueren die Straße, gehen zu einer Aussichtsplattform und haben einen herrlichen, aber durch Nebel leicht verklärten Blick auf das Hohe Venn. Gespenstisch sieht sie aus, diese riesige Hochmoorlandschaft.
Wenn du hier jetzt runtergehen würdest, würdest du sofort nasse Füße bekommen. Hier direkt an der Aussichtsplattform noch nicht so extrem, aber wenn du jetzt 500 Meter weiter reingehst, dann siehst du mehr offene Wasserflächen als bewachsene Flächen. Und da ist früher so mancher auch drin verschwunden.
Daher sollte man wirklich nur die sicheren Wege benutzen oder sich einer geführten Wanderung durch diese einzigartige Landschaft anschließen, von der sich heute 470 Quadratkilometer auf belgischem und 130 Quadratkilometer auf deutschem Gebiet befinden. An die Zeit, als das Gebiet noch zu Preußen gehörte, erinnern die vielen Fichten, die man an manchen Stellen sieht. Doch die werden nach und nach gefällt, um den ursprünglichen Charakter des Naturparks wiederherzustellen.
Was wir jetzt hier so sehen, das hat schon so was Tundraartiges an sich. Hier hat bis vor 4 oder 5 Jahren hat hier Wald gestanden. Den haben die Preußen damals angebaut. Deswegen werden die Fichten hier auch Preußenbaum genannt. Zum einen, weil die alle so gerade und in Reihe und Gliedchen, zum anderen aber auch, weil die damals von der preußischen Verwaltung angebaut wurden, damit man aus dieser Region wirtschaftlich irgendwas rausholen konnte. Hier wächst nämlich ansonsten nichts.
Wir gehen zurück zum Auto und machen uns auf zur nächsten Station, die uns wieder Richtung Norden führt. Nur ein paar Kilometer südwestlich der alten Tuchmacherstadt Eupen, heute geschäftiges Zentrum der deutschsprachigen Gemeinschaft, liegt auf wallonischem Gebiet eine Stadt wie im Dornröschenschlaf. Lambour war einst Keimzelle des bedeutenden Herzogtums Limburg. Umflossen von der Westre liegt der alte Ortskern auf einem Felsenhügel. Um den aus Flusssteinen grob gepflasterten Marktplatz reihen sich wunderschöne Wohnhäuser aus dem 18. Jahrhundert.
Da ist eine kleine Kunstgalerie drin. Und gleichzeitig ist es noch so ein bisschen Informationsbüro. Aber da ist nie jemand drin. Wir gehen mal eben durch den Bogen.
Keine lärmenden Touristen, keine Frittenbuden, keine Andenkenläden stören die Idylle. Das einzige Bistro am Platz noch menschenleer. Vorbei an der alten Kirche Saint-Georges, die wegen Baufälligkeit geschlossen ist, gehen wir durch enge Gassen.
Diese Häuser hier, die haben alle keinen Keller. Warum? Ist klar, hier drunter ist härtester Stein.
Ein großer, verspielter, zotteliger Hund liegt vor einem der kleinen Häuser. Er versperrt uns den Weg, möchte gestreichelt werden. Didier, sein Besitzer, kommt mit einem Zigarillostummel im Mundwinkel neugierig vor die Türe.
Très gentil, hein?
Il est jeune?
Deux ans.
Deux ans?
Oui. Il est content, il aime les gens.
Didier wohnt seit 25 Jahren in Lambourg und ist begeistert von dieser kleinen, alten Stadt. Er will uns etwas ganz Besonderes zeigen, den Pfarrgarten.
Vous connaissez le jardin du curé? Vous connaissez pas, hein?
Non.
Je vais te montrer quelque chose tout de suite, tu vas comprendre.
Durch ein paar verwinkelte Gassen führt uns Didier zu einer Mauer mit Holzpforte. Dahinter ist jemand mit der Motorheckenschere zugange.
Ça c'est la maison du curé.
Wir treten ein und befinden uns in einem verwunschenen Garten. Didier stellt uns seinen Freund Jacques vor, der hier für Ordnung sorgt. Die beiden Freunde führen uns durch den verwederten Garten mit seinen vielen Sträuchern, Bäumen und Kräuterbeeten. Sie zeigen uns einen Brunnenschacht, der tief in den Fels gehauen ist, und einen Pavillon, dessen Innenwände mit Stuckornamenten verziert sind. Jacques und Didier lieben diese ruhige Idylle ihrer kleinen Stadt. Von Massentourismus halten sie überhaupt nichts. Das würde die Lebensqualität der Einwohner zerstören, befürchten sie. Aber da ist noch etwas, das Jacques auf die Palme bringt. Die Kommune hat begonnen, die historischen Gassen und den gesamten Dorfplatz aufwendig zu restaurieren. Auf den ersten Blick sieht das sehr hübsch aus, sagt er, aber die Zwischenräume der Steine sind mit Beton verfugt worden. Da wächst kein Gras mehr. Das ist schlecht für die Insekten und schlecht für die Vögel. Außerdem kann das Regenwasser nicht mehr versickern. Das ist eine Schande. Wir sagen den beiden Adieu und machen uns auf den Weg zu einer alten Abtei, wo Bier gebraut wird. Ein wundervoller Ort, verspricht Archie. Doch auf dem Weg dorthin biegt er ab und fährt eine breite Landstraße hinauf. Links und rechts ein paar Höfe, weite Felder, schöne Landschaft. Im Zweiten Weltkrieg ein blutiges Schlachtfeld. Wir erreichen das Plateau der Anhöhe. Links und rechts der Straße vier große Säulen, auf denen goldene Adler thronen. Die amerikanische Flagge weht im Wind. Stars and Stripes in Ostbelgien.
Wir befinden uns hier auf dem Soldatenfriedhof von Henri Chapelle. Hier liegen über 7000 amerikanische Soldaten, die bei der Befreiung Belgiens ab September 1944 ums Leben gekommen sind. Es gibt immer Besucher hier, also es ist nie so, dass du hier ganz alleine bist, egal in welcher Jahreszeit. Ich denke mal, dass doch, wenn Leute aus Amerika nach Europa kommen, um hier sich das Land anzugucken, dass das bei denen mit auf dem Programm steht. Vor allen Dingen, wenn sie Angehörige hier haben.
Fast 8000 strahlend weiße Gedenksteine, die meisten in Kreuzform, manche mit Davidstern. Endlose Reihen auf einer riesigen Rasenfläche. Das Gras exakt und kurz geschnitten. Jeder Stein mit Name, Todesdatum, Dienstgrad und Einheit versehen. Der Gang durch die Reihen geht unter die Haut. Besonders als ich an drei Kreuzen vorbeikomme, die den gleichen Familiennamen tragen. Tester, James, Glenn, Robert. Drei Brüder. Eine US-amerikanische Stiftung kümmert sich um den Erhalt der riesigen Anlage, die man über einen imposanten Säulengang erreicht, der an eine römische oder griechische Tempelanlage erinnert. In die hellen Säulen eingraviert die Siegel der US-Bundesstaaten und noch einmal 450 Namen von vermissten Soldaten. Vom Geläut der Gedenkstättenkapelle verabschiedet, werden wir an unserem letzten Ziel in Val-Dieu von den Glocken der alten Abteikirche empfangen.
Ja, das ist hier der Innenhof. Und das prächtigste der Gebäude ist natürlich das, wo der Abt früher gewohnt hat. Das ist barock von der Bauart her. Man sieht auch da 1739 steht oben drüber. Ist wahrscheinlich auch im Laufe der Jahrhunderte immer mal wieder angepasst oder neu gebaut worden. Die Kirche ist im Kern aus dem 12. Jahrhundert. Da sind also die Mönche damals hierher gekommen. Aber jetzt zeige ich dir was nicht jeder kennt.
Aus dem großen Innenhof der Abtei geht es vorbei an der Brauerei und an der Käserei zu einem riesigen Park, durch den ein Bächlein fließt. Idylle pur. Gepflegte Wege, Bänke zum Verweilen. Doch in den Klosterpark verirren sich nur wenige Besucher. Die meisten kommen wegen der Klosterbrasserie, wo man im Hof der Abtei und in einem umgebauten Kuhstall die Abteibiere probieren und eine Kleinigkeit essen kann. Hier geht es hektischer zu als im beschaulichen Park und weniger romantisch. Um die großen Besucherströme in den Griff zu bekommen, ist Selbstbedienung angesagt. Kantinenatmosphäre in der Klosterküche. Immerhin, warme Speisen werden frisch zubereitet und am Tisch serviert, die Bierspezialitäten frisch gezapft. Der Tipp vom Fachmann?
Carbonat de Bœuf, das ist Rindfleisch. Das wird stundenlang auf kleiner Flamme in einem Sud aus Bier, Fleischsaft und Apfelbirnenkraut geköchelt. Dann gibt es ein Grand Cru, das ist mein persönliches Lieblingsbier. Das kannst du wie einen guten Wein zu einem guten Essen trinken.
Alfred Schmitz hielt das Mikro. Archi Bechlenberg ist der Autor des Buches Streifzüge durchs östliche Belgien im Meyer und Meyer Verlag Aachen erschienen.